Wir sind unterwegs, das haben wir heute gehört in einem Lied. Wir sind auf der Reise, so hieß das Lied, ne? Die Reise. Und wir reisen gerade so mit unseren Predigten durch das Markus-Evangelium. Und ich weiß nicht, wer da auch sich dementsprechend vorbereitet, immer so das nächste Kapitel zu lesen für die Predigt. Heute ist welches Kapitel dran? Weiß das jemand? 4 habe ich schon gehört. Wer hat das gesagt? 100 Punkte, Ute. Ach so, ey. Hast du abgelesen, Ute? Nein, die Ute nicht. Bekommst du. Ja, okay, sehr gut. Ja, und das ist halt auch, ich finde es richtig gut, so das Markus-Evangelium, ich sag euch, so richtig, ich finde es richtig spannend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da geht es ja so Schlag auf Schlag. Das geht ja so zack, zack, zack und da kommt schon die nächste Geschichte und der nächste Bericht und wir gehen da wirklich so durch dieses Evangelium durch. Selbst wenn man es so liest, es ist wirklich etwas wirklich Erfrischendes, wie ich das auch schon so gesagt habe. Man merkt, das ist einer, der auf der Straße gepredigt hat, also der da wirklich gestanden hat, um die Leute bei der Stange zu halten. Oder wenn einer, wie beim Film, wenn der da reingucken würde, ihm wirklich zu sagen, hey, schalt bloß nicht ab, schalt nicht um, bleib dabei. Also so kommt mir das immer wieder vor, wenn ich auch dieses Markus-Evangelium lese. Und man merkt, auch wenn man es liest, da kommt erstmal so überhaupt auch keine Langeweile auf. Ne? Ich finde es so richtig gut, auch hier immer diese ganzen Details hier auch dann zu lesen. Und da weiß man auch, da ist ein Augenzeuge, der mit dabei war. Wir wissen ja, dass Markus, der Dolmetscher, oder so überliefert ist auch die Kirchengeschichte, so der Dolmetscher von Petrus war, mit Petrus in Rom unterwegs, hat dort den Heiden gepredigt, das Evangelium. Und da war es so, dass sie da das, was Petrus gesehen, was er erlebt hat, dass er das da direkt weitergegeben hat. Und Markus hat gut zugehört und Markus wollte nachher, dass viele, viele Menschen das lesen können, was Petrus gesprochen hat, worüber er gepredigt hat. Und hier, heute lesen wir aus Markus Kapitel 4 und da steht es schon, die Verse 35 und da bis 41 und da möchte ich uns diesen Text hier nochmal lesen. Genau, Erwin, genau. Ah, ein bisschen klein, aber ihr habt ja gute Augen. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da in dem Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Also hier in diesem Abschnitt lesen wir schon ganz viele Details, die Markus hier mit aufschreibt. Also wir lesen, da waren noch andere Schiffe mit ihm unterwegs. Wir lesen, Jesus ging so zu diesem Boot, legte sich hinten ins Schiff und hat ein Kissen benutzt, um dann auch auszuruhen. Also mit diesen Details, die er hier erwähnt, da merkt man das, da würde jeder Kriminologe, der würde sagen, das ist ein Augenzeuge, weil normalerweise, wenn du nur eine Geschichte so runter erzählst, dann sind dir die Details nicht so wichtig. Aber dem Augenzeugen, der hat alles mitbeobachtet. Der weiß, was da überall geschehen ist. Also deswegen weiß man, hey, dieser Bericht, der ist wirklich sehr, sehr wahrheitsgetreu, weil hier einer spricht, der dabei war. Und Hier haben wir das dann auch gelesen, dass Jesus, er hat ja so seine Schüler mit dabei gehabt, ja. Und diese Schüler, die wollte er immer etwas lehren und die wollte er auch voranbringen. Er hat sie ja berufen. Das haben wir in dem Kapitel 3 letzte Woche, wer da das Kapitel gelesen hat, der hat das auch mitbekommen. Wir lesen natürlich auch von den ganzen Wunder und Zeichen. Naomi hat uns damit hineingenommen. Aber es ist hier auch etwas, wo er die berufen hat und sie mit in die Nachfolge gezogen hat, um ihnen bestimmte Dinge auch dabei zu bringen. Und er erzählt nicht nur ihnen und sie hören da nicht nur zu von dem, was Jesus ihnen gesprochen hat, von diesen Worten, ja, die wirklich Leben auch beinhaltet haben, sondern sie haben es wirklich ganz nah auch miterlebt. Und ich hatte noch vor 2 Wochen darüber gesprochen, von diesem einen Wunder oder von diesem Bericht, wie da ein Mensch, ein Gichtbrüchiger oder einer, der an MS erkrankt ist, wir wissen es nicht ganz genau, aber wie er gar nicht zu Jesus kommen konnte aufgrund seiner Behinderung und er gute Freunde hatte. So richtig gute Freunde, 4 an der Zahl. Und die haben ihn kilometerweit geschleppt, um zu Jesus zu bringen. Und dann kamen sie in dieses Haus, kamen sie nicht rein. Und Worte haben gar nichts ausgerichtet, um da überhaupt reinzukommen. Und was haben sie getan? Sie haben dann ihrem Glauben Taten folgen lassen. Wenn man mit Worten nicht weiterkommt, dann muss es manchmal die Schaufel oder die Spitzhacke sein. Und was haben sie gemacht, während Jesus unten in dem Raum gepredigt hat? Haben die angefangen, oben das Dach auseinanderzunehmen. Und ich kann mir das so richtig vorstellen. Und was mir auch so aufgefallen ist, Jesus hat das gar nicht gestört. Und komischerweise dem Hausbesitzer auch nicht. Ich meine, ich glaube, wenn hier oben einer zugange wäre, ich glaube, der Thorsten, der wäre direkt oben gewesen, ne, Thorsten? Dem hättest du Bescheid gesagt, ne? Das geht ja nicht, ne? Also, man muss sich das vorstellen. Die haben das Ding da auseinandergerobbt. Die haben sich wahrscheinlich alle noch immer den Schutt darunter kehren müssen. Und dann auf einmal kommt da auf Seilen, auf einer Matte runtergelassen, dieser Freund, dieser Gichtbrüchige, in ihre Mitte. Und Jesus, er sagt zu ihnen, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und dieser Mensch wird in einem Moment geheilt, steht auf, nimmt seine Matte und er geht nach Hause. Und das ist wie eine Predigt. Das ist wie eine Botschaft. Wer mal bei so einem Ding dabei war, das vergisst du in deinem Leben nie wieder. Glaub mir, das vergisst du nie wieder. Ich meine, selbst ich habe jetzt so eine krasse Heilung noch nicht erlebt, aber ich kann euch sagen, wir waren mal mit meiner Frau in Sri Lanka und wir haben für so viele Menschen da gebetet. Und ich weiß, nach einem Gottesdienst kam eine Frau zu uns, war auch eine größere Gemeinde. Und manchmal waren das dann auch so, ich weiß nicht, wie viele Leute, 100, 200, 300 Leute manchmal, für die man nachher gebetet hat, ja. Und man will trotzdem auch immer wieder fragen, ja, was ist dein Anliegen? Und dann kam eine Frau und sie sagte uns dann, ja, sie hört, sie hatte Hüftschmerzen oder was hat die gehabt? Hüftschmerzen, genau. Die haben da immer weiter irgendwelche Schmerzen und ja, war schon, sage ich mal, immer sehr viel, wofür man da beten durfte. Und man hat das sie auch angesehen. Schmerzverzogenes Gesicht. Und wir haben ihr die Hände aufgelegt und haben sie für sie gebetet. Und auf einmal nach dem Gebet strahlt die uns an. Und ich denke so, wow, Gott hat eingegriffen, der hat geheilt. Die Schmerzen sind weg. Und ich frage sie, und sind die Hüftschmerzen weg? Und die strahlt und sagt, nein. Und ich denke, warum strahlt die denn so? Und dann sagt die, ich konnte auf dem Ohr noch nie hören, jetzt kann ich darauf hören. Und ich dachte so, wir haben aber gar nicht dafür gebetet. Aber das war für mich eine Predigt. Ich sag euch, das vergesse ich in meinem Leben nie wieder. Ich bete für die Hüfte und der Herr heilt ihr Ohr. Ist doch mega, oder? Ja, und das lehrt uns Dinge. Also ich weiß nicht, die Jünger, die haben wirklich Jesus als den Lehrer ständig dabei gehabt. Und eine Sache war für ihn das Allerwesentlichste. Und er wollte wirklich Glauben in ihnen wecken. Ein Vertrauen in ihm, dass sie, egal welche Probleme kommen, dass sie niemals da allein sind. Also eine ganz starke Botschaft, die Jesus ihnen immer wieder auch da mitgegeben hat, durch all dem, wo er mit ihnen da unterwegs war. Ja, und wir lesen dann, dass er dann tatsächlich dann schon, es wurde dann etwas später, es wurde Abend, wir haben es in dem Text gelesen, die Menschenmenge wurde verabschiedet und er war wirklich schon extrem müde. Man muss sich das vorstellen, den ganzen Tag für Leute, für Heilung beten, predigen, mit den Menschen zusammen sein und dann abends nutzt er dann sogar die Überfahrt, um sich dann auszuruhen. Er hat wirklich immer so eine Agenda gehabt, ein Ziel gehabt, was ist als nächstes dran und er sagt, lasst uns rüberfahren, ans andere Ufer, da müssen wir hin. Und die Jünger, die nehmen ihn mit an Bord. Wir lesen das auch im Lukas-Evangelium und an anderen Stellen noch. Der war wirklich so müde, die mussten ihn schon stützen. Aber der hat wirklich alles gegeben. Ja, und dann kommt er in dieses Boot, legt sich dann dorthin und dann fahren sie los und wollen an das andere Ufer kommen. Und dann ist das dort so ein Phänomen, dort am See Genezareth. Ich weiß nicht, ob ihr mal dort wart. Einige nicken, die waren schon dort. Und das Ding ist wirklich sehr tief. Also ich habe es mal nachgelesen, minus 212 Meter unter dem Meeresspiegel liegt der See Genezareth. Und wenn man hinter dem See, wenn man da ein bisschen weiter so geografisch nach hinten schaut, da gibt es dann die Golanhöhen. Und diese haben ein Gebirge, das so auf 2800 Meter raufgeht. Also man muss sich das vorstellen, dann gibt es dort wirklich, das ist schon wirklich berühmt, Fallwinde, die dann von diesem Gebirge, diese eiskalte Luft, die dann runterfällt und unten diese warme Luft, die beim See Genezareth dort sich aufstaut, die dann wirklich einen Wirbelsturm erzeugen kann. In einem Moment kann dort ein Sturm entstehen und hier ist auch dieses Wort, was wir da gelesen haben, plötzlich entsteht ein Sturm. Und sie sind auf diesem See und dann kommt dieser Sturm. Ich weiß, ich habe mal von einem Pastor das gehört, der hat mal erzählt, der hat dort tatsächlich auf diesem See Genezareth mal einen Fischer gefragt, der ihn da auf dem See ein bisschen rumgeschippert ist. Und dann hat er ihm gefragt, hast du schon mal hier auch so einen Wind, so einen starken Sturm erlebt? Und der Fischer hat ihm gesagt, das will ich auf gar keinen Fall nochmal erleben und hat dabei beide Hände über seinem Kopf zusammengeschlagen. Hat gesagt, auf gar keinen Fall will ich das nochmal erleben. Also das ist etwas, was da schon heftig ist. Ich meine, ich habe noch nie einen Sturm wirklich erlebt auf irgendeinem See oder auf irgendeinem Meer. Ich weiß, ich war nur einmal auf der Nordsee mit so einem Schiffskutter da unterwegs und wir wollten Fische fangen, genau. Und dann haben wir dort unsere Leinen ausgeworfen und das Ding hat so einen hohen Wellengang gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern, dass nach kurzer Zeit irgendwie keiner mehr Fische fangen wollte. Das ging immer rauf und runter, immer weiter, aber so richtig hoch. War ein hoher Wellengang halt. Da war kein Sturm, nur ein hoher Wellengang. Und ich habe nur die Freunde, mit denen wir da unterwegs waren, wir waren da, ich glaube, 25 Mann insgesamt, war so eine Männertour. Und dann habe ich die angeschaut und die Gesichter, die wurden immer so bläulicher. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so. Und dann roch es auf einmal ganz merkwürdig. Und ja, und die Fische haben wir gar nicht mehr gefangen, die haben wir nur noch gefüttert. Also es war wirklich heftig. Ich weiß nicht, wer da standhaft geblieben ist, aber es war wirklich eine heftige Geschichte und das war nur ein hoher Wellengang. Ich meine, wenn du in so einem Sturm drinne bist, 7 von den Jüngern, von den 12 waren ja Fischer vom Beruf. Vielleicht waren die ein bisschen erprobter, aber ich glaube, das Ding war hier wirklich heftig gewesen. Also war nicht nur ein hoher Wellengang, da war wirklich etwas, wo sie total erschrocken waren. Und wir lesen ja in diesem Vers, dass dann auf einmal das Boot anfing, sich mit Wasser zu füllen. Und sie kamen gar nicht hinterher. Und ich habe hier so das Bild hier von Rembrandt, habe ich hier mal, da reingefügt in die PowerPoint hier. Und da ist Wasser ins Boot gekommen und die haben angefangen zu schöpfen und kamen gar nicht mehr hinterher. Und wir lesen, dass das Boot anfing zu sinken. Und sie waren wirklich voller Panik. Dieser Sturm, der hatte so eine unbändige Kraft, dass sie gesagt haben, wir kommen ja um. Und sie gingen dann zu Jesus und wecken ihn und sagen, Meister, kümmert es sich denn gar nicht? Ist dir das denn egal, dass wir hier umkommen? Und er steht dann auf und er spricht zu diesem Wind und zu diesen Wellen: Schweig, sei still. Und wir hören, wie dann auf einmal in einem Moment eine Stille entsteht. Eine unglaubliche Stille und dann auf einmal diese Jünger noch mehr erschrecken. Es ist unglaublich, was hier passiert. Und Jesus, er weist sie hier zurück und er stellt hier einen Mangel fest. Nämlich, habt ihr denn keinen Glauben? Warum fürchtet ihr euch? Warum habt ihr Angst? Warum seid ihr so furchtsam? Das sind hier so die Frage, die er hier stellt. Überhaupt, man könnte sagen, hat er hier kein Verständnis für die Situation, in der sie gerade sind? Da sind Wellen, da weißt du nicht mehr, wo oben oder unten ist. Ich meine, das waren reale Wellen, das waren reale Umstände, die da tatsächlich da waren. Ich meine, natürlich, ich weiß ja auch von Petrus, wo der mal auch in so einer Situation kam, wo er dann auch verzweifelt war und Jesus ihm da vorher schon gesagt hat, wo er ihm gesagt hat: Simon, Simon, der Satan hat euch haben wollen, um euch durchsieben zu können wie den Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Lukas 22, 31. Also das war auch so, das kann natürlich auch in unserem Kopf genau das Gleiche passieren, in anderen Umständen, wie jetzt in dem Fall bei Petrus, war es da kurz, wo Jesus dann verhaftet wurde und er dann in diesen Hof kam und man ihn da geoutet hat und er wollte nicht da auch festgenommen werden und hat Jesus verleugnet. In dieser Situation war es für ihn auch wie so ein Weizen, den man siebt. Das heißt, da sind diese Weizenkörner auf irgendeinem Sieb und da will man die Spreu hier von dem Weizen trennen. Und dann schüttelt man da alles ordentlich durch, damit die Spreu dann irgendwie wegfliegt und der Weizen dann übrig bleibt. Also hier dieses durchgeschüttelt sein, man weiß nicht, was da gerade Sache ist, das ist dieser Sturm, auch in dem die drinnen waren. Die waren voller Angst und Angst, das kann ich mir richtig vorstellen. Die haben um ihr Leben gebangt. Und er spricht zu ihnen und er sagt ihnen einfach nur: Warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr denn keinen Glauben? Es ist wirklich für mich wirklich eine unglaubliche Aussage, die Jesus hier trifft. Aber ich glaube, so wie ich das auch zu Beginn gesagt habe, dass eigentlich sollte doch dieser Glaube in ihnen schon entstanden sein. Mit Jesus so eng unterwegs zu sein, mit ihm wirklich und wie er die auch an sich so nah hat herangelassen. Ich meine, die waren mit dem 3 Jahre unterwegs, ständig an seiner Seite, immer eng mit ihm zusammen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der sich hat geöffnet. Wie nahe hat er die Menschen an sich immer wieder herangelassen? Für mich immer wieder ein Wunder. Also ich weiß, wenn wir mal auf Summer Ride waren, das ist so ein evangelistischer Jugendeinsatz, so eine Freizeit, da will ich abends am besten so, da gibt's schon so ein Zimmer, wo man dann sich so zurückziehen kann und man sagt sich dann so jetzt reicht's aber mit denen. So, man teilt ja alles, so sein ganzes Leben mit denen, aber dann abends, dann sagt man sich, da will ich lieber meine Ruhe haben. Ja, irgendwann muss man auch ein bisschen so Zeit für sich haben. Aber Jesus hier, der lässt wirklich Leute an sich ran und selbst, egal in welchen Momenten, sind sie da ganz eng mit ihm zusammen. Und da denke ich mal, da hat er vielleicht das wirklich so gedacht, vielleicht ist da der Glaube ja schon in denen gewachsen. Weil Glaube, man sagt ja auch, es ist wie so ein Muskel, der kann ja auch trainiert werden, der kann ja auch stärker werden. Aber wir sehen, hier war dieser Glaube nicht da. Und der Glaube, wo kommt der eigentlich her? Ich habe mal so eine Bibelstelle, so eine ganz klassische aus Römer, aus dem Römerbrief, Kapitel 10, Vers 10. Da heißt es, denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also hier mit dem Herzen glaubt man. Und mit dem Herzen, da ist jetzt nicht unbedingt dieser biologische Viertakter gemeint, der in uns allen drinnen schlägt. Da ist etwas anderes gemeint. Nämlich etwas, was so tief in uns drinnen ist. Einige sprechen so von dem von dem Sitz unserer Gefühle und unseres Verstandes. Ja, so drücken das die Theologen aus. Also das, was uns wirklich ausmacht. Man sagt ja auch, dass das Herz der Stadt, Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was das Herz der Stadt hier ist. Susanne, was würdest du sagen? Was ist das Herz der Stadt Neuwied? Du bist auch. Ja, aber das ist so, wenn man wissen will, was so das Wesentliche so von der Stadt ist, dann würde man sagen, das Herz der Stadt. Die Susanne sagt, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ja, die Gemeinde hier, das passt immer. So. Ja, die Einheimischen könnte man fragen. Ja, und aber das ist so das, was wirklich, was das ausmacht. Und man merkt ja auch, was im Herzen von einem Menschen drinne steckt, das kann man sehr schnell merken. Und zwar ist es natürlich das, was der Mensch, man kann manchmal sein Gesicht ansehen und dann weiß man, was da drinne steckt. Wenn einer wütend ist, schau den mal an. Dem seine Augen, die funkeln. Aber jetzt nicht freudig, sondern wie auch immer. Also man sieht das an dem Ausdruck von dem Menschen, die ganze Körpersprache sagt etwas aus und dann werden dem meistens auch Worte folgen. Man kann auch hören, was derjenige sagt, dann weißt du genau, was in dem drinne steckt. Ja? Und das ist das, was in dem Herzen halt drinne ist und das drücken wir mit den Worten aus, so wie es hier der Römerbrief sagt, mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also das ist schon etwas, was du dann auch ausdrückst. Und hier dieser Glaube, oder man könnte vielleicht sogar sagen, dieser Unglaube der Jünger, der hat sich so ausgedrückt, dass sie gesagt haben, wie kommen alle um? Kümmert es dich denn nicht? Kümmert es dich denn nicht? Einige Übersetzer, die schreiben, hast du uns denn gar nicht lieb? Hey, Jesus, liebst du uns gar nicht mehr? Wie kommen hier alle um? Ist dir das egal, in welcher Situation wir sind? Und ich bin ja so ein bisschen der Meinung, dass Jesus so ein bisschen geblinzelt hat. Also ich meine der war irgendwie ziemlich souverän und vorbereitet, habe ich so einen Eindruck, ja. Also der steht ja auf und dann sagt er einfach nur, schweig, sei still, ne? So zack, alles. Normalerweise, wenn einer so geweckt wird und der ist so, ein Schiff geht unter, normalerweise, was ist los? Ne, so, wir gehen hier unter und man überblickt erstmal die Lage. Ne? Erstmal wird man so ein bisschen so erschreckt. Nein, sondern hier, also das ist so nur meine Theorie, steht hier nicht im Text drin. Ne? Aber dass er so ein bisschen die beobachtet hat, wie die so drauf sind. Und dann spricht er ja dem Wind und den Wellen und die verstummen. Und ich glaube, das auch, was er hier auch fragt bei den Jüngern, es ist das, was er eigentlich, was sie an ihm gesehen haben, wie er es auch gelebt hat. Er hat wirklich dieses Vertrauen zu seinem Vater, hat er gelebt. Er hat es wirklich ausgelebt. Man muss sich das mal so vorstellen, dieses kindliche Vertrauen. Also dieses völlige Vertrauen in dem, dass er, wenn er den Jüngern sagt, ich gebe euch den Auftrag, bringt mich zum anderen Ufer, dann werden wir auch dort ankommen. Weil ich euch das gesagt habe. Steigt in das Boot und wir kommen dort an. Das ist wie eine Verheißung. Die werden dort ankommen. Die brauchen keine Angst haben. Auch wenn da so ein Sturm unterwegs ist, egal wie du durchgeschüttelt wirst, du wirst da ankommen. Ja? Hab einfach keine Angst in der Phase, wo du drin bist. Ja, das ist leichter gesagt wie getan. Aber hier ist es wirklich dieser Jesus, der dieses Vertrauen, dieses kindliche Vertrauen gelebt hat. Ich meine, wenn ich Kind war, weiß ich nicht, 8, 9 Jahre, da kann ich mich so gut dran erinnern, da habe ich mich eigentlich auch nie gefragt, wie mein Vater das Geld verdient hat, damit unser Kühlschrank immer gut gefüllt war. Und der war immer voll, glaubt mir, der war immer rappelvoll. Meine Mutter, wer die kennt, die ballerte alles rein. Und da habe ich nie gefragt, wie verdienst du dein Geld und verdienst du es richtig und kannst du nicht arbeitslos werden? Überhaupt gar keine Gedanken daran gehabt, dass der irgendwann arbeitslos wird, nicht mehr verdient. Ich weiß, ich bin einmal mit dem zum Zahnarzt gefahren, weil ich jetzt vor kurzem auch da war. Da habe ich mich noch mal dran erinnert. Das hat so weh getan. Das war so eine richtig üble Fahrt. Kann ich mich noch erinnern. Und der hat mich dahin gebracht. Und ich habe noch nicht mal drüber nachgedacht, wie hat der die Krankenkasse bezahlt, damit die meinen Zahn nachher behandeln? Kein Gedanken habe ich dran verloren. Ich habe noch nicht mal einen Gedanken verloren, dass er die Autoversicherung bezahlen musste und die Steuern für das Auto bezahlen musste, damit er mich überhaupt zum Zahnarzt fahren konnte. Da habe ich keinen Gedanken dran gemacht. Für mich war das alles eigentlich so selbstverständlich. So, man vertraut einfach. Ja, der Vater, der kriegt das irgendwie hin oder die Mutter. Und dieses Vertrauen, ich glaube, das, was Jesus ihnen gezeigt hat, das hat er auch gedacht, dass sie das auch haben. Und da spielt es noch nicht mal eine Rolle, ob du ein Riesenglauben hast oder ein großes Vertrauen oder ein kleines Vertrauen. Sogar das spielt keine Rolle. Ich kann mir so, wenn man sich das so bildlich mal vorstellt, stellt euch mal vor, ihr geht in den Alpen wandern. Also Thorsten kann sich das gut vorstellen, der geht oft, ne? Jede Woche. Ja, ich auch. Thorsten, ich auch. Versuche ich auf jeden Fall. Jetzt nicht in den Alpen. Hier gibt's andere Wälder und Gebirge. A-Gebirge gibt es. Kennt ihr das A-Gebirge? Ne? Das ist ein Gebirge, habe ich letztens gehört. Ja, auf jeden Fall, da kann man gehen. Und jetzt würde da tatsächlich auch da, wenn man da in Altena ist, da gibt's so ein Ding, Teufelsloch heißt das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da kann man auf die Burg, ja, Wilfried, du kennst das, du kommst ja von da, so ein bisschen so, ne? Und da gibt's so einen ganz steilen Abhang, direkt an diesem Teufelsloch, und da steht, da ist eine Frau des alpinen Wanderns, relativ junge Frau, abgestürzt. Also, es ist gar nicht so ohne, ja? Also, passt da schon gut auf, zieht gute Schuhe an und so. Und da, jetzt stellt euch vor, man rutscht dort runter, und dann wächst aus diesem Felsen irgendein Strauch. Und ihr wisst, ich könnte mich noch an diesem Strauch festhalten. Und da kommt es gar nicht drauf an. Es kommt gar nicht drauf an, jetzt, wenn ihr jetzt denkt, ist der Strauch wirklich jetzt fest genug? Hält er mich aus? Sondern es kommt darauf an, dass wenn du rutschst, dass du dich einfach festhältst. Und dann vertraust, dass er dieser Strauch hält. Ja, und dieser Strauch, er wird halten, ja, weil so ist es halt im Glauben, dass dieser Strauch Jesus ist und er hält dann. Und deswegen ist es viel wichtiger zu vertrauen, dass das Ding halten wird, dass dieser Strauch fest genug ist, aber nicht unbedingt die ganzen Fragen, die man sich da immer dadurch auch stellen kann. Und es geht da eigentlich nicht um die Stärke, woran du glaubst, sondern dass dieser Strauch einfach fest genug ist und selbst die Gefühle, die man da hat, überhaupt gar keine Rolle auch in diesem Moment da auch spielen. Und da reicht es schon aus, so wie es da auch im Matthäusevangelium heißt, dass es reicht sogar aus, dass der Glaube, wenn er nur so groß wie ein Senfkorn ist, dass das sogar ausreicht, um Berge zu versetzen. Wisst ihr, wie groß ein Senfkorn ist? Jesus sagt, der kleinste aller Samen ist das. Wirf den mal so hin und der wächst, da kommt ein Baum raus, wo die Vögel nachher drin nisten. Also so ein kleiner Same, der kann so viel auch bewirken. Hier, was die Jünger dann gemerkt haben, nachdem der Sturm sich beruhigt hat, das ist für mich auch so eine interessante Geschichte, dass sie sich dann noch mehr gefürchtet haben, dass sie gesagt haben, wer ist dieser Mensch? Wer ist das? Ja, die waren regelrecht erschrocken. Und da ist es spielt auch eine Rolle, dass man wirklich diese Frage auch für sich beantwortet. Wer ist dieser Mensch? Wer ist dieser Jesus? Wer ist der auch für dich? Spielt eine Rolle, hat eine Konsequenz auch für unser Leben. Und da gibt es so eine Geschichte aus dem 11. Jahrhundert von einem dänischen König, der hieß Knut. Knut. Kennt ihr einen Knut? Ich kenne einen tatsächlich. Also, aber den kenne ich nicht. Der hat im 11. Jahrhundert nur gelebt. Und der hatte etwas gehabt, dass die Höflinge an seinem Hof, die haben den extrem geschmeichelt. Also, die haben den so fast wie so ein Gott verehrt. Und dann hat der irgendwann eines Tages zu denen gesagt, pass auf, komm mal mit. Und dann ist er mit denen zum Meer gegangen, an die Nordsee. Und da hat das Meer ordentlich gestürmt. Die Brandungen, also das Wasser, das da gegen die Felsen geschlagen ist. Und dann hat er zu denen gesagt, denkt ihr, dass ich Gott bin? Und dann hat er zu diesem tosenden Meer gesagt und dem Meer gesagt, hör auf. Und nichts ist passiert. Und damit hat er eigentlich gesagt, was er damit sagen wollte, dass nur Gott kann dem Meer gebieten. Und das war eigentlich in der Antike, war das wirklich auch so lange Zeit oder viele Jahre hat man das immer wieder geglaubt, dass man gesagt hat, es gibt nur Gott, der dem Meer überhaupt etwas sagen kann. Weil kein anderer Mensch auf dieser Welt konnte dem Meer mal sagen, der soll still sein. Und das hat dann auf einmal wurde das still. Und hier sehen wir, wie Jesus eine absolute Macht ausübt. Er ist in diesem Boot und er spricht zu diesem Sturm und er spricht nicht in irgendeinem Namen, er spricht nicht irgendeine Zauberformel aus. Nein, er spricht einfach nur und er sagt, schweig, werde still. Und die Jünger, die erstmal voller Panik waren, die wirklich dachten, dass ihr Ende gekommen sei, die haben ja auch diese Frage hier gestellt, liebst du uns denn nicht? Würdest du uns lieben, müssten wir das hier, das ganze Ding hier auch nicht durchmachen. Und diese Frage, die sie ihm hier vorher gestellt haben, bevor er den Sturm gestillt hat, und das war halt auch, wie ich das eben gesagt habe, auch nicht die erhoffte Antwort. Aber was war an diesen Gedanken von den Jüngern, denn ich sag mal auch das, sie das in Frage gestellt haben, dass Jesus sie liebt. Was war daran so verkehrt? Und ich glaube, dass es einfach hier auch eine falsche, vielleicht, man könnte sagen, vielleicht eine falsche Sichtweise oder eine falsche Vorstellung von dem war, was sie dachten, wie Jesus sein müsste. Und wenn man das dann weiter auch liest, in Vers 41, sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, das habe ich eben schon gelesen. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See im Gehorsam sind? Also warum diese größere Angst, die sie nachher hatten, als dass sie vorher wirklich in diesem Sturm waren? Und da habe ich in einem Buch von Timothy Keller gelesen, dass er geschrieben hat, der Sturm hatte eine unbändige Kraft gehabt und diese Kraft, die konnten sie nicht bändigen. Und jetzt haben sie eine Sache festgestellt, dass Jesus noch unendlich viel mehr Macht hat und ihn, diesen Jesus, den konnten sie auch nicht bändigen. Und ich dachte da so auch an einen Buchtitel von einem Buch, das hatte ich mal gelesen, das hieß Gott ungezähmt. Da ging es so einfach darum, dass Gott kannst du nicht zähmen. Er ist einfach so, wie er ist. Und er lässt Dinge zu, die du gar nicht verstehst, die vielleicht für dich überhaupt gar keinen Sinn machen, wo du sagst, das kann doch gar keinen Sinn machen, dass ich gerade in diesem Sturm jetzt drinne bin. Und es gibt aber trotzdem zu diesem ganzen Sturm, der unbändig war, zu der unbändigen Natur und zu diesem Gott, der noch unbändig viel mehr Macht und Kraft hat, gibt es einen ganz krassen Unterschied. Und dieser Unterschied ist, dass die Natur, die unbändig und unglaublich stark ist und zerstörerisch ist. Letztendlich ist die Natur so, dass wir irgendwann alle sterben werden. Unser Körper, irgendwann wird er sagen, okay, geht nicht mehr, ne? Tschüss. Und das ist das, was die Natur machen kann. Oder es gibt Katastrophen, Naturkatastrophen, Erdbeben, Feuer, was es nicht alles gibt, was da so zerstörerisch sein kann und vorher sogar den Tod bringen kann. Aber Jesus, der viel mehr Macht und Kraft hat wie dieser Sturm, der auch nicht zu bändigen ist, der ist nämlich in dem Gegensatz zur Natur anders, weil er liebt. Ein Sturm liebt uns nicht. Jesus liebt uns. Und wenn man sich das vorstellt, dass der Natur, der wir total egal sind, ob sie uns zerstört oder wie auch immer, Jesus sind wir nicht egal. Und das ist so dieser große Unterschied, weil er voller Liebe zu uns ist. Und das, wenn seine Jünger das in dem Moment in diesem Boot verstanden haben, dass er, der unendlich viel Macht hat, sie durch diesen Sturm fahren lässt, sie durch diesen Sturm gehen lässt, er doch in seiner Weisheit alle Dinge in Kontrolle hat. Er genau weiß, warum sie, wo drinne sie stecken. Und sie durch diese Phasen auch durchbringen wird. Und nichts Schlimmes in ihrem Leben ihnen widerfahren wird, ohne dass er das nicht weiß. Er wird uns durchbringen. Und er ist der, den sie gefragt haben, wer ist dieser Mensch, dass ihm Wind und Wellen gehorchen? Und ich habe hier noch zum Schluss eine Zusammenfassung von, ich weiß gar nicht, wie der Mann hieß, aber der hat mal so zusammengefasst, So, ich habe es ein bisschen gekürzt, wer dieser Jesus ist, wie er uns im Wort Gottes auch begegnet. Und wir lesen das im Buch Genesis, ist er der Same der Frau, der Satan den Kopf zertreten wird. In 2. Mose lesen wir, dass er ist das Passahlamm ohne Fehl. Und wenn wir das Buch Hiob uns anschauen, im Alten Testament lesen wir, dass Hiob sagt, er ist der göttliche Erlöser. Er sagt, ich weiß, sagt Hiob, dass mein Erlöser lebt. Im Psalm lesen wir, dass er ist der gute Hirte. Jesaja schreibt über ihn, er ist der wunderbare Ratgeber. Er ist der Friedefürst. Und er schreibt über ihn, dass seine Herrschaft kein Ende haben wird. Im Buch Daniel lesen wir, dass er der 4. Mann in diesem Feuerofen war. Wir lesen im Buch Joel, dass er war der Täufer ist, der mit Geist und Feuer tauft. In Malachi lesen wir von ihm, dass er die aufgehende Sonne der Gerechtigkeit ist, mit Heilung unter seinen Flügeln. In Matthäus lesen wir, im Evangelium von Matthäus lesen wir, dass er der Messias ist. Im Buch Markus, wo wir gerade drinnen stehen, lesen wir, dass er der Wunderwirker ist. Im Evangelium nach Lukas lesen wir, dass er der Menschensohn ist. Und im Buch Johannes lesen wir, dass er der Gottessohn ist. In der Apostelgeschichte lesen wir von Jesus, dass er seine Nachfolger begleitet und das mit ganz vielen zahlreichen und Wundern und Zeichen bestätigt. Im Brief an die Römer von Paulus lesen wir, dass er unsere Gerechtigkeit ist, die vor Gott gilt. Und im Philipperbrief lesen wir, dass er derjenige ist, der all unseren Mangel ausfüllen wird. In den Thessalonicher Briefen lesen wir von ihm, dass er der wiederkehrende König ist, der bald zurückkehrt, sehr bald zurückkehrt. Im Philemonbrief lesen wir, dass er der Freund ist, der uns viel näher steht als ein leiblicher Bruder. Und man kann immer wieder fragen, wer ist dieser Mensch? Wer ist er? Und in Jakobus lesen wir, dass er ist der große Arzt. Und er sagt, dass ihr das Gebet des Glaubens, wenn ihr das betet für die, die krank sind, wird es den Kranken aufrichten, es wird besser mit ihm werden. Im Johannesbrief ist er der Herr, der mit den Zehntausenden seiner Heiligen wiederkehren wird. Und in der Offenbarung lesen wir von ihm, dass er der Herr aller Herren ist und der König aller Könige. Und wir lesen von ihm, er ist dieser Jesus von Nazareth. Und auf diese Frage, die auch Petrus einst gestellt bekommen hat von Jesus, wer sagen die Menschen, dass ich bin, hat Petrus geantwortet, du bist der Christus, der Heilige Gottes. Und diese Frage, diese Antwort, wie wir diese Frage beantwortet, die wird sogar unsere Zukunft auch beeinflussen. Und für mich ist er auch dieser Erlöser. Er ist für mich dieser Retter. Er ist für mich dieser Gott. Er ist für mich nicht fassbar. Wir haben heute Morgen einen Text gehört bei unserem Gebet vor dem Gottesdienst. Unerforschlich sind seine Wege. Er ist so vielfältig. All unsere Vorstellungskraft könnte nicht ausreichen, um ihn überhaupt zu erklären, um ihm überhaupt zu verstehen, weil er einfach so viel größer ist als alles, was man sich nur vorstellen kann. So vielfältig, wie er in seinem Wort beschrieben wird, er ist noch viel, viel mehr. Es reicht einfach nicht aus, um das mit unseren Worten überhaupt zu beschreiben. Und noch mit einem letzten Satz möchte ich abschließen von C.S. Lewis, der ihn in den Chroniken von Narnia beschreibt, mit diesem gewaltigen Löwen Aslan. Und da war es die Frage der Kinder dort in diesem Buch, die sie gefragt haben, ob man denn überhaupt vor diesem gewaltigen Löwen Aslan sicher ist. Und einer dieser Figuren hat dort geantwortet, wer hat denn von sicher geredet? Natürlich, man ist nicht sicher vor ihm, aber er ist gut und er ist der König. Amen.